Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS3 Fokus.
Das ist der Fokus. Mein Name ist Hannes Hug. Ich bin hier in einem schön gestalteten Raum in der sogenannten Remise vom Schloss Schauenstein in Fürstenau im Bündnerland. Ich hocke an einem langen Holztisch und mir vis-à-vis hockt der Andreas Caminada. Der Andreas Caminada ist der einzige 3-Stern-Koch der deutschen Schweiz. Er ist 2-mal Koch vom Jahr geworden und hat 19 Go-Mio-Punkte. Der Andreas Caminada ist 34 und ist seit 8 Jahren hier auf Schloss Schauenstein am Kochen. Andreas Caminada, 2-mal Koch vom Jahr, 19 Go-Mio-Punkte, 3 Michelin-Sterne als einziger Koch der deutschen Schweiz in 8 Jahren. Wie hat er das gemacht?
Ja, das frage ich mich auch. Ja, sicher mit sehr viel Einsatz, sehr viel Leidenschaft. Eigentlich ohne das Ziel zu haben, 3 Sterne zu kochen oder wirklich 19 Punkte zu kriegen oder die ganzen Titel zu erhalten, sondern wirklich mit einer Leidenschaft am Kochen und mit einem Traum, etwas zu machen, wo Gäste annehmen und einfach Freude daran haben. Und das ist jetzt daraus geworden.
Also. Das tönt einerseits sehr bescheiden, andererseits auch so ein bisschen easy, ein bisschen locker. Ist es so locker?
Ja, easy. Ich meine, außen wirkt es vielleicht easy. Sicher muss ich sehr viel dafür tun und ich kann sehr, sehr viel und sehr hart müssen dafür arbeiten. Und sehr probiert man gewisse Lockerheit beizubehalten und dass man das nicht allzu ernst nimmt, sondern dass man wirklich das als Beruf sieht und als Gastgeber und der Spaßfaktor, nicht jetzt lustig spaßig, sondern wirklich Spaß an der Arbeit, muss, glaube ich, einfach auch da sein und sonst kann man so etwas gar nicht umsetzen. Und ich habe immer probiert, einfach die Freude zu behalten und auch mich weiterzuentwickeln. Und auch mit den ganzen Angestellten, die gekommen sind. Wir haben damals mit 4 Angestellten angefangen. Mittlerweile sind es 24. Also da ist auch eine Riesenentwicklung dahinter. Und in diesen 8 Jahren haben natürlich auch viele Mitarbeiter viele Inputs mit reingebracht. Und das ist auch eine sehr gute Dynamik immer drin gewesen. Und auch jetzt immer noch.
Also es ist eigentlich auch gewachsen, hat sich entwickelt. Ja. Wo ihr 2003 habt angefangen mit eurer damaligen Partnerin, wie geht man da vor? Ihr sagt, ja, ich einfach will, dass der Gäste ein Erlebnis bieten und etwas Neues machen. Da hätte ja auch alles andere können passieren als der wahnsinnige Erfolg. Wie ist das überhaupt zusammengekommen? Wie ist das passiert?
Also man weiß ja nie, wenn man so etwas angeht, ob es wirklich Erfolg haben wird. Also wir haben gewusst, wir werden uns selbstständig machen. Wir haben dann das Haus gefunden und einfach das Gefühl, jetzt fangen wir mal an. Und wir haben auch nicht konkret gewusst, in was für Richtung geht es denn überhaupt. Wir haben das erste Mal ein bisschen abgewartet und auch die Gäste haben das ja auch ein bisschen beeinflusst. Ich meine, die Gäste sind hergekommen, wir haben eine gewisse Leistungen erbracht, das ist auch gut gewesen, wir haben wirklich uns von Anfang an sehr grosse Mühe gegeben. Aber ob es dann wirklich reicht für etwas Besseres und ob es dann wirklich auch in die Richtung geht, das haben wir nicht können. Damals haben wir das nicht, wirklich konsequent werden durchsetzt auf dieser Schiene. Wir haben gewusst, okay, wir wollen das hier probieren. Wir haben dann auch mit Seminaren ein paar Sachen probiert. Wir haben mit Firmenessen und auch so ein bisschen mit Meetings, eben Seminar. Und dann haben schnell einmal gemerkt, dass Gäste eigentlich gerne Zeit da verbringen. Und dann haben wir gemerkt, okay, es beißt sich irgendwas, wenn wir einen Seminartag drin haben. Plus auch noch Privatgäste, die eigentlich einfach gut essen wollen. Und dann haben wir dann einfach mal entschlossen, dass wir nur noch auf Privatgäste setzen. Wirklich Gäste, die geniessen wollen, Gäste, die hierher kommen, Gäste, die auch mal einen Mittag hier verbringen bis am Nachmittag um 5 und einfach das Essen geniessen wollen. Und das haben wir am Anfang nicht gewusst. Wir haben wirklich, es hat für uns da keine Vorgänger gehabt. Wir haben von null auf das aufgebaut. Wir haben auch, die Region ist eigentlich die Region gibt es eigentlich nicht viel her.
Also ehrlich muss man sagen, es ist relativ abgelegen. Es ist nicht es ist eigentlich so Transitland, obwohl das Domlesk sehr schön ist, aber das interessiert nicht so viele Menschen. Also das sind ja eigentlich alles Faktoren, die auch dazu hätten können führen, dass es nicht hat funktioniert. Warum hat es denn funktioniert?
Ich glaube wahrscheinlich jetzt auf die... Wir haben einfach... Ja, wieso hat es funktioniert? Gute Frage. Weil wir es einfach gut gemacht haben und glaube, die Leidenschaft da war. Und wenn wir jetzt das wirklich knallhart budgetiert hätten und knallhart berechnet hätten im Voraus, dann hätten wir wahrscheinlich sagen, das macht gar keinen Sinn, da hinten etwas zu eröffnen. Aber mit unserem Wahnsinn, mit unserem jugendlichen Leichtsinn vielleicht auch, haben wir einfach gesagt, hey, wir machen, wir haben Freude, wir haben Energie und wir glauben daran. Wo es denn genau herführt, das haben wir auch nicht gewusst, aber wir haben einfach Lust gehabt, etwas, uns selbstständig zu machen und etwas zu bewegen. Und ja.
Warum würdet ihr euch selber denn so viele Punkte und Ehrungen verleihen, wie ihr jetzt bekommen habt?
Ich will mir das selber vielleicht gar nicht verleihen, weil das ist, man hat das ja auch nicht, man kann das nicht selber beeinflussen. Man macht dann, oder selber beeinflussen kann man es schon, aber grundsätzlich sind immer noch Tests, die kommen und das beurteilen. Und man kann einfach seine Arbeit sehr gut machen. Man muss einfach das auch spüren. Der Gast spürt das ja auch, wenn jemand wirklich mit Leidenschaft und mit Freude etwas macht und vielleicht auch noch etwas kreiert, was vielleicht nicht gerade schon oft gesehen worden ist. Und vielleicht auch mit dem ganzen Gesamterlebnis. Das war von Anfang an unsere Philosophie gewesen. Wir haben immer gesagt, wir wollen das Gesamterlebnis. Wir wollen die Leute, die uns und auch das Haus und auch die Küche einfach geniessen können. Und das Gesamthafte, glaube ich, auch, wo vielleicht damals noch nicht so hochgeschrieben war in anderen Restaurants.
Also so ein ganzheitlicher Ansatz, sagt man heute. Wie schnell habt ihr denn auch gemerkt, dass kann man denn eigentlich etwas einfach so gut machen, wie ihr es macht, und davon ausgehen, dass früher oder später das sowieso zur Kenntnis genommen wird von den Stellen, wo wir jetzt haben, davon geredet, eben Guide Michelin, Gomio, oder könnte es auch sein, dass man euch nicht hat entdeckt?
Ja, ich glaube, es gibt sicher viele Restaurants, wo wir noch nicht entdeckt haben, wo vielleicht genau so viel Einsatz bringen und vielleicht noch besser kochen als wir. Wir haben damals auch vielleicht auch einen guten Zeitpunkt verwünscht, im 2003. Und das ist auch so ein Generationswechsel, so ein bisschen. Ja, da sind alles nur ältere Köche gewesen. Das sind alle 50 aufwärts.
Also man kann nicht davon ausgehen, dass man einfach wahrgenommen wird, wenn man etwas gut macht. Also wir haben gesagt, es braucht eigentlich jemanden, der das Handwerk beherrscht, der eine Idee hat, der Gas geben kann. Inwiefern spielt auch die Vermarktbarkeit, also ihr seid ein gut aussehender junger Mann, der sich gut präsentieren kann, ihr habt einen eigenen Stil, seid stilsicher, habt einen gewissen Witz auch in dem, was ihr macht, ihr nehmt das auch nicht so bierernst, es geht schließlich um etwas Sinnliches. Es sind also alles verschiedene Faktoren, Komponenten. Kann man das lernen?
Nein, das kann man nicht lernen. Und das war auch da nicht der Ansatz gewesen. Ich meine, wir haben uns da nicht selbstständig gemacht und haben gewusst, hey, wir sehen gut aus, wir sind jung, ich meine, das hat sich entwickelt und der Fokus ist wirklich auf die Arbeit gelegen und das ist, ja, das haben sie auch für gut empfunden und durch das sind auch die Auszeichnungen gekommen. Und später merkt man dann auch, okay, da ist eine Person da, die macht etwas Gutes, die kann man vielleicht auch noch mit gewissen, ja, das funktioniert vielleicht auch noch mit gewissen Partnern und so ist das eine Entwicklung. Also das ist ein riesen, ja, das ist nicht planbar. Jetzt, wenn ich zurückschaue, ich meine, der Erfolg ist einfach nicht planbar. Man muss wirklich viel dafür tun. Und auch jetzt auch mit der neuen Remise. Es ist nicht der Garant, dass es auch laufen wird. Ich meine, wir müssen auch uns anstrengen. Und
also die Remise, das ist eigentlich ein neues Restaurant neben dem Schloss, da, wo wir jetzt drin sind. Es ist ein grosser Raum mit etwa 18 Plätzen und eben dem langen Holztisch, wo wir dran sitzen. Was bedeutet denn für euch persönlich die Auszeichnung? Das ist ja auch immer so ein bisschen etwas Zwiespältiges. Plötzlich wird man bewertet, bemessen an etwas, was man vielleicht gar nicht so genau sagen kann. Gibt es überhaupt objektive Kriterien, um zu sagen, doch, das ist jetzt ein 3-Sterne-Restaurant und das ist nur ein 2-Sterne-Restaurant oder das ist ein 19-Punkt und das ist nur ein 16-Punkt. Also, was... Die sagen, die sind sicher stolz, macht es mir. Und es ist sicher nicht nur mein Verdienst, sondern der von dem ganzen Team. Aber für euch persönlich, in eurem Innersten, was heisst das?
Ja, was heisst das? Es ist, ich meine, die Tests haben ja auch gewisse Standards, die einfach, oder die haben auch gewisse Vorgaben, die sie haben. Und die wissen schon, auf was sie schauen müssen. Und ich glaube, zum Glück so weit kommen, wie jetzt wir gekommen sind, mit 3 Sternen und 19 Punkten, braucht sicher auch eine eigene Linie, wirklich eine eigene Handschrift, die sich abhebt von anderen, vielleicht auch eine Vorreiterrolle. Vielleicht ich glaube, durch den werden wirklich nur vergehen, wenn auch Kontinuität dahinter ist. Wenn man wirklich sieht, da ist eine Entwicklung dahinter, da stimmt ja, Qualität über mehrere Jahre auch. Und es hat auch einen gewissen Einfluss auf vielleicht andere Betriebe, die vielleicht dann auch in der Zukunft den Weg einschlagen wie wir, jetzt auch im Kochstil und so. Und ich glaube, so wirklich so eine hohe Auszeichnung zu kriegen, ist wirklich. Für das braucht es sicher eine eigene Handschrift, eine eigene Wiedererkennung in der Gericht oder auch im Gesamthaften. Und die Tester, wenn die so oft unterwegs sind, die können das wahrscheinlich schon vergleichen. Die wissen schon, okay, was haben andere drei Sterne, was bieten die, was bieten den 17 Punkte. Die haben den genauen Vergleich. Und ich glaube, das ist sicherlich gerechtfertigt. Jetzt nicht nur jetzt auf Schaustein gesehen, sondern auch, wenn ich Gongo esse. Meistens gehe ich auch nach den Führer, auch wenn ich im Ausland bin. Und das haut meistens hin. Und das ist sehr wichtig auch für uns. Und auch so abgelegen, wie wir sind, ist ein Gourmet-Führer extrem wertvoll und wichtig. Ich meine, ohne ihn, das ist die bringend, dass sie machen eigentlich in die Öffentlichkeit. Und
sonst
und
so. Wüsste man sehr wahrscheinlich gar nicht oder viele nicht, dass es euch gibt und dass die das machen oder machen. Ich habe vorhin aber eher gefragt, was bedeutet es für euch persönlich? Also ich könnte mir ja auch vorstellen, dass man, die sind zweimal Koch vom Jahr geworden innerhalb von den 8 Jahren. Das gibt es auch Momente, wo man sagt, hallo, Moment, ist alles gut, aber oder wie ist das?
Ja, ich habe das immer sehr distanziert aufgenommen. Also sicher habe ich extrem Freude daran und sicher denke ich auch, hey, habe ich gedacht, was ist jetzt schon wieder los? Aber das ist vielleicht auch das gegenseitiges Aufpushen von der Energie. Ich weiß es ja auch nicht. Wir haben einfach gute Leistung gebracht und dann bringt der Michelin da ein 2+ und Gomio bringt den 18er und die bestätigen sich gegenseitig auch, dass der das gut macht und so ist es einfach und zum Vorteil von uns natürlich im Nachhinein. Und
die tönen jetzt so, als wäre ihr ganz unschuldig
dran. Sieht fast so aus. Nein. Ja, es ist ein Teil vom System auch. Ich meine, wir sind im System drin und wir probieren das wirklich jeden Tag auf dem Niveau umzusetzen.
Und hat sich der Druck auch erhöht aufgrund von dem?
Ja, es wird mir eigentlich erst jetzt wirklich bewusst, was 3 Sterne bedeuten. Ich meine, wir haben ja nie das wirkliche Ziel gehabt. Also sicher, wir wollen es extrem gut machen, aber dass es wirklich reicht, das ist fast eine Sensation, glaube ich, auch jetzt auch aus meiner Sicht gesehen. Und jetzt merkt man eigentlich, hey, was hat das für eine Auswirkung? Ich meine, es gibt auf der Welt ungefähr 97, glaube ich, 3 Sterne Restaurants und das ist sehr wenig. Und wenn jemand wirklich vom Ausland in die Schweiz reist und er geht nach diesen Gourmet führt, dann gibt es zwei Orte, wo man her kann gehen auf diesem Niveau. Das ist Roscha in Chrissy und wir dann Fürsten auch. Und alle schauen auf dich, alle schauen, was du machst. Und das ist schon, ich glaube, ich realisiere erst jetzt, was es wirklich bedeutet. Und das bedeutet auch für mich, dass ich wirklich viel Energie auch wieder reinsetze, um das auch behalten können und dass wir uns weiterentwickeln, dass wir nicht stehen bleiben. Und das ist sicher der Fokus auch für die Zukunft.
Macht es euch eigentlich auch Angst, so erfolgreich zu sein?
Je länger, je mehr. Je länger, je mehr. Weil bis jetzt habe ich das sehr distanziert immer angeschaut. Und irgendwann ist es dann einfach so. Und dann gibt es schon mal einen Moment, wo man dann denkt, ja, auf der Erwartungshaltung wird immer grösser. Und dann bin ich schon morgens, komme ich dann in die Küche oder komme in den Betrieb und dann wird Panik geschüttet manchmal. Aber, und dann sind Mitarbeiter da und dann löst sich das wieder. Ich habe manchmal das Gefühl, ich sehe immer noch das vierte oder das fünfte in dem ganzen Betrieb haben aber jetzt viel mehr Druck, aber es hat sich ja alles so entwickelt und jetzt, wenn ich dann in den Betrieb komme und dann meine Aufgestellte und sehr, sehr gute Mitarbeiter dann auch wieder antreffe, dann kann ich mich wieder, dann vergesse ich das auch wieder und dann fühle ich mich auch gerade wieder nicht mehr allein gelassen, weil sie helfen mir in allen Bereichen und sind extrem motiviert und das hilft mir extrem.
Also die tragen euch auch, das ist nicht alles nur eure eigene Entscheidung und so.
Und die Entscheidung vielleicht schon, aber sie helfen mir wirklich das umzusetzen und es sind genügend Leute jetzt im Betrieb, also wo mir das auch, wo mich unterstützen.
Es gibt ja auch Geschichten, beispielsweise, ich gebe einfach mal ein Beispiel, Bernard Loiseau, 2003, jahrzehntelang quasi, oder jahrelang auf 3-Sterne-Niveau gekocht, hat dann einen Stern aberkannt bekommen und hat sich das Leben genommen. Also, ist das für euch nachvollziehbar, dass einem das passieren kann?
Ja, bis jetzt eigentlich noch nicht. Das hat sicher noch andere Gründe gehabt. Für mich, man weiß ja nie, ob die Sterne oder die Punkte für immer bleiben. Ich meine, das ist, wenn die Leistung stimmt, dann werden wir sie behalten können. Aber wir haben bis jetzt, es ist extrem wichtig und ich habe extrem auch Freude daran, aber es ist ja nicht, der Gast ist auch das, was eigentlich zählt und der Stammgast, wenn man wieder kommt und das auch bestätigt und auch wahrscheinlich, wenn sie mal vielleicht nicht mehr so positiv sind oder nicht sie wird, dann sind die wahrscheinlich immer noch da und das ist auch das, was auch zählt und nicht nur, ich baue nicht mein Leben auf Punkte und auf Sterne auf, sondern ich
also
baue
mit anderen Leben Worten, ihr würdet jetzt nicht von euch vermuten, ihr wäret ein schlechter Koch, wenn ihr einen Stern würdet verlieren. Oder die würden weniger das machen.
Ja, dann wird es wahrscheinlich auch einen Grund haben. Und dann kann ich das wieder selber nachvollziehen. Und dann werde ich vielleicht auch müssen in mich hineingehen und mich hinterfragen, wo dran ist es gelegen. Und dann findet man dann wahrscheinlich die Antworten dann schon. Und solange man ein gutes Gefühl hat und seine Arbeit wirklich gewissenhaft macht, glaube ich, müssen wir auch keine Angst haben. Sicher weiß man nie. Und wenn sie wirklich mal eintreffen sollte, was ich nicht hoffe, dann muss man auch sich wieder neu orientieren, neu positionieren und dann geht es auch weiter. Ich glaube, wir haben ohne 3 Sterne sehr gut gekocht und wir werden auch mit denen und auch vielleicht auch mal wieder ohne denen weiterhin unseren Job gut machen.
Wie der Job macht und was es hier eigentlich alles zu essen gibt und wie ihr auf die Ideen kommt, über das werde ich mit euch reden. Nach eurem ersten Musikwunsch, Alicia Keys und JC, Empire State of Mind. Wann hört man das?
Das hört man in der Küche. Und das ist so ein richtiger Energiespender.
Yeah, I'm out in Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. With OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than the Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip-hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade. Long live the King, yo, I'm from the Empire State. That's blinding. Girls need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple Eve. Caught up in the in crowd, now you're in style. And in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. MDMA got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient.
Empire State of Mind, Alicia Keys und JC. Das ist der Musikwunsch von Andreas Caminada, der einzige 3-Sterne-Koch von der deutschen Schweiz und sehr wahrscheinlich im Frühling sogar der einzige von der ganzen Schweiz, wo der andere 3-Sterne-Koch von der Schweiz sich zurückzieht aus dem Geschäft oder aus der Küche. Andreas Caminada, wir sind hier bei euch in der Remise, in einem neuen Restaurant, das ihr aufgemacht habt, jetzt dieser Tage, hocken an einem langen Holztisch und reden über euren wahnsinnigen Erfolg in 8 Jahren, 2-mal Koch vom Jahr, 19 Gourmet-Punkte und eben die 3 Michelin-Sterne. Wir haben vorhin so ein bisschen darüber geredet, wie der Erfolg halt auch irgendwie Druck schafft und wie fest man das kann ernst nehmen und wie fest man es vielleicht nicht so ernst nehmen. Es läuft eigentlich darauf aus, möglichst ehrlich zu bleiben, ehrlich zu sein zu sich selber und authentisch, um das schöne Wort zu brauchen. Wie macht ihr das?
Ja, wie macht man das? Ich meine, man muss einfach auf dem Boden bleiben. Die ganze Auszeichnung, das ist wunderschön und das ist toll, aber grundsätzlich muss ich jeden Tag, ich stehe jeden Tag da, ich habe ein Geschäft, ich habe eine Verantwortung und da vergisst man schnell einmal all die Auszeichnungen und auch die ganzen Punkte und manchmal fällt es einem wieder ein. Und ich glaube auch, dass wenn man so weit kommt, das kann man auch gar nicht mehr allein bewältigen. Das braucht wirklich Leute, die mitschaffen.
Ihr habt eine Kochlehre gemacht in Laax und seid dann später nach einem Auslandaufenthalt bei den grossen Köchen eingestiegen, unter anderem beim Hans-Peter Hussong am Zürichsee, wo auch viele Punkte hat und schon hatte. Habt ihr von ihm auch gelernt, wie man mit diesem Druck umgehen kann? Auf dem Niveau kochen, ihr seid ja Küchenchef in dieser Küche. Oder gibt es da in dieser Liga von Köchen vielleicht auch Tipps, wo man sich austauscht? Sagt, alle Journalisten, die kommen, stellen nur die und die Fragen. Also nicht ernst nehmen, das und das und das. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, das habe ich damals gar nicht so mitgekriegt. Also der ganze Druck. Ich meine, ich bin dort angestellt gewesen und dort ist wirklich ums Kochen gegangen. Man hat sich wirklich aufs Wesentliche konzentriert. Und das kann man, glaube ich, auch nicht, das kann dir auch niemand beibringen. Das muss man erleben. Ich glaube, das wächst man, glaube ich, dann auch rein. Und der Druck, es ist jetzt nicht ein extremer Druck da jeden Tag, sondern sonst wäre es ja mein Leben auch nicht, wäre es ja nicht schön. Also ich habe extrem Freude in dem, was ich mache und probiere das wirklich mit einer Lockerheit zu machen. Und ich probiere meinen Leuten auch etwas mitzugeben auf den Weg. Und das ist sicher Disziplin und auch ein gewisses Auge fürs Detail und wirklich die Freude. Und alles andere ist auch, es ist ja nicht jedes Mal Garantie, dass wenn man bei einem Top-Chef geschafft hat, dass man dann selber auch Erfolg hat. Sondern man muss wirklich auch, wahrscheinlich ist das auch Charaktereigenschaft. Und wirklich, muss schon ehrgeizig sein. Und auch wahrscheinlich gewisse Sturheit braucht es auch, um überhaupt so etwas werden umzusetzen. Und ein Eigensinn braucht es, glaube ich, auch. Und das habe ich gehabt und unabhängig von meinen Chefs davor. Ich kann bei jedem sehr viel gelernt und beim Hans-Peter habe ich sicher viel, was auch das Wirtschaftliche anbelangt, gelernt. Wirklich auch mal muss nicht immer nur Kaviar sein, sondern es kann auch mal wirklich ein einfaches Produkt sein, das man dann halt inszeniert, dementsprechend. Und das ist auch das, was mir da wirklich auch viel gebracht hat. Weil ich bin, bevor ich da hergekommen bin, noch in Deutschland gewesen für ein Jahr und dort ist das komplette Gegenteil gewesen. Dort haben wir wirklich können auf dem Vollen schöpfen und dort ist nur mit Kaviar und nur mit weißem und schwarzem Trüffel gekocht worden. Das wäre für mich im Nachhinein direkt von dem Betrieb hierher zu kommen, in die Selbstständigkeit, das wäre fatal gewesen.
Das wäre euer Ruin gewesen.
Ja, das wäre mein Ruin gewesen. Und so, ich habe bei allen sehr viel gelernt und überall pickt man sich das aus und dann muss man es selber probieren oder man macht es dann halt auch nicht.
Der hat jetzt Klaus-Peter Lump erwähnt, bei dem hat er auch eben gekocht und der hat in einem Interview gesagt, ja, der Caminada, der ist eigentlich schon immer klar gewesen, das wird mal ein wahnsinniges Top-Shot. Ich habe ihn nur ein bisschen schleifen dahingehend, dass er bei den Gerichten zuerst an Geschmack denkt und nachher an Stil.
Ja.
Würde das heissen, dass ihr am Anfang von eurer, sagen wir, Kochkarriere auf diesem Niveau vielleicht eher eben so ein bisschen stilverliebt gewesen und eher so ein bisschen an den Arrangement hat umgedoktert und weniger am Gericht als Geschmackserlebnis?
Ja, das mag schon sein, ja. Ich glaube, irgendwie hat man sich ja vielleicht auch ein bisschen profilieren. Nicht profilieren, aber man will sich ja immer so ein bisschen, man will sich auch selber verwirklichen können. Auch wenn man so angestellt ist und einfach einen Posten vielleicht führt. Man will ja dort auch Kreativität reinbringen und Geschmack, dass der Geschmack stimmen muss, das ist die erste Priorität. Aber ich glaube, ich hatte schon immer Freude gehabt an einem tollen Gericht und an eine gewisse Inszenierung. Und das ist, glaube ich, auch immer noch sehr wichtig, obwohl der Geschmack, das ist ja ohne den guten Geschmack muss man nichts machen.
Kann es nicht funktionieren. Ja. Aber das ist natürlich das, was man zuerst sieht. Also, das ist ja noch spannend, wenn man bei euch isst, da kommt man zuerst mal eine lustige Geschichte präsentiert auf einem Kärtchen. Dann kommen eine ganze Reihe von Gerichten, die ausgesehen wie eine Mischung von Luftbildaufnahmen. Es könnte auch Architektur sein. Es hat zum Teil sehr starke geometrische Formen drin. Also, man spürt da schon jemanden, wo nicht nur das Kochhandwerk, sondern auch das Kunstkochhandwerk eigentlich beherrscht. Und darum ist natürlich die Frage nach dem Geschmack ist naheliegend. Habt ihr das denn mit der Zeit erst entdeckt, dass der Geschmack das Wichtigste ist für euch persönlich? Oder habt ihr es einfach entdeckt, weil der hat gesagt, Klaus Peterlum, das muss man machen?
Gut, ich glaube, in all diesen Betrieben ist immer der Geschmack im Vordergrund gestanden. Und ich habe dann für mich immer noch das Gefühl, ja, ich muss das noch ein bisschen anders inszenieren, ich wollte das auch noch ein bisschen schön oder einfach noch.
Ihr seid ja auch ein Ästhet, ihr habt ja gerne schöne Sachen, ihr habt ja auch die schwarze Kochscheibe, die nicht aussieht wie eine Kochscheibe bei euch eingeführt. Es ist alles sehr geschmackvoll. Ich würde jetzt nicht sagen geschmäcklerisch, aber es gibt sicher Leute, die sagen, es ist mir zu gestylt oder so. Kann das manchmal auch ein Hindernis sein, wenn man so ein Ästhet ist wie dir? Also könnt ihr überhaupt eine Berner Platte noch zubereiten, weil die sieht ja manchmal nicht so schön aus.
Ja, könnte man sicher. Wir würden sie wahrscheinlich auch dementsprechend inszenieren. Mhm. Also sicher ist das, was auf der Teller kommt, hat erst Priorität. Das ist sicher geschmacklich, aber auch auf dem Niveau muss es gesamthaft stimmen. Und das ist nicht nur auf dem Teller, sondern das im Restaurant, in den Räumen. Für mich ist gesamthaft das Allerwichtigste. Und das ist in jeder Hinsicht. Jetzt nicht nur in der Kochhäuser, das auch in den Zimmer oder überhaupt. Es ist ein Wohlempfinden oder Befinden auch, wo man einfach will übermitteln. Und da ist Kocher ein sehr wichtiger Teil, aber auch viele andere Aspekte sind sehr wichtig.
Es stellt sich natürlich die Frage, wo kommt das her? Ihr seid aufgewachsen mit einem älteren Bruder. Eure Mutter war Schneiderin, euer Vater ist Maurer. Also niemand in der Familie ist Koch. Ihr seid Koch geworden, habe ich noch einmal gelesen, weil man hat gesagt, Koch braucht es immer, man kann viel machen und viel rumreisen. Es scheint ja so ein bisschen, als wäre ihr auf Berndeutsch gesagt, reingelauert zu sein. Und heute seid ihr der Stylemaster von der Drei-Sterne-Küche als Gesamterlebnis.
Ja, das ist eben, ist genau die Einfachheit, die ich damals, ja, damals ist es wirklich um einen Entscheid gegangen, was soll ich lernen, was ist die Zukunft, damals, als ich das entschieden habe,
nicht gewusst. Was ist noch zur Debatte gestanden?
Nichts. Also ich meine, es ist klar gewesen, okay, Koch, das ist, ich werde jetzt kochen.
Also im Bündnerland hat es auch viel Tourismus, da kann man unter Umständen, ja, da findet man auch noch einen Job als
Koch. Ja, ich habe eben die Schnupperlehre gemacht, und habe das Gefühl, mal, das passt mir, ich habe Freude daran, und das ist gar kein anderer Job zur Diskussion gestanden. Aber was dann wirklich daraus entstehen kann, das ist mir erst in dieser Zeit bewusst worden, und ich glaube, es ist ein Glücksgriff gewesen. Ich meine, das kann man ja nicht beeinflussen. Ich meine, es hat auch niemand mir Druck aufgesetzt und hat gesagt, hey, du musst das und das lernen. Sondern ich habe wirklich, das ist Intuition. Und das ist einfach eine spontane Entscheidung gewesen. Oder ich weiß auch nicht. Und jetzt ist das daraus geworden. Das ist toll. Ich habe sehr, sehr viel dafür gemacht, auch in dieser Zeit. Ich habe dann wirklich Chancen auch gekriegt, auch Chancen wahrgenommen. Es geht ja oft um eine Chance, dass man die auch wahrnimmt. Mhm. Oder dass man die vielleicht auch ein bisschen im Voraus schon spürt, was kann man denn überhaupt umsetzen. Und in diesem Beruf, da haben sich so viele Wege oder da haben sich so viele Möglichkeiten eröffnet. Ich hätte eine Hotelschule machen können, ich hätte im Nachtleben einsteigen und. Aber ich habe wirklich immer die Freude beibehalten und bin dann nachher auf Vancouver. Und von dort aus habe ich dann wirklich gemerkt, okay, mal, jetzt ist Kochen
das. Also sind Sie dann mit einem Gomez-Diebel umgezogen? Gomez-Diebel, muss man vielleicht schnell erklären, sind die Menschen, die ganz feine, erlesene Wild und Spezialitäten quasi den Restaurant darreichen, liefern und haben dann gemerkt, aha, das ist eigentlich, das, um das könnte es auch noch gehen beim Kochen. Ich möchte aber nochmal schnell ein bisschen zurück in dieser Anfangsphase, weil das ist ja noch ein heftiger Job. Also man hat unregelmäßige Arbeitszeiten. Man hat quasi den einzigen Freundeskreis, den man hat, muss auch in der Gastronomie daheim sein, weil alle anderen sind dann im Ausgang, wenn man arbeitet.
Ja, wir kommen dann einfach im Nachhinein, wenn es
schon lustig ist.
Genau, also dann kommen wir dazu.
Genau. Man ist immer bei etwa 45, gefühlten 45 Grad am Herd. Es ist immer zweimal pro Tag eigentlich ein brutaler Stress während zwei Stunden. Es ist schmieriger Boden, weil halt etwas ausgeleert ist, oder? Wo gehobelt wird, da fliegen Späne. Unter Umständen ein cholerischer Chef, der noch umschreit. Also, warum macht man das überhaupt? Was hat euch denn dort gefallen?
Ja, was hat mir denn gefallen? Das ist wirklich die Kreativität, die Entfaltung, einfach die ganzen Möglichkeiten, wirklich sich zu entfalten, sich das wirklich Sachen kreieren, am Gast etwas Gutes tun, für etwas Gutes kochen, das ist doch etwas Wunderschönes. Und man sieht sicher jetzt damals sehr viele negative Sachen, okay, eben wirklich mit dem cholerischen Chef und. Aber das ist zweitrangig gewesen. Ich habe mich einfach auf mein Wesentliche konzentriert und habe dann auch schon damals einfach auch meine Hobbys nebenbei und habe meinen Freundeskreis gehabt. Und das muss man wirklich auch pflegen und man braucht schon eine gewisse Distanz zu dem Ganzen. Das ist sicher wichtig, weil es ist ein harter Job. Und damals, ja, ist Snowboarden und Freizeit auch noch ein wichtiger Punkt gewesen. Und irgendwann wird man kommt in ein Alter rein, wo man dann wirklich sagt, so, was sollte ich denn wirklich? Und was habe ich für Möglichkeiten? Und dann setzt man dann wirklich nochmal mehr Fokus und wirklich aufs Kochen.
Die Schwierigkeit scheint mir ja auf diesem Niveau zu kochen. Also es gibt die letzte grosse Segnung von der Hochgastronomie ist die sogenannte Molekularküche gewesen, wo man irgendwie nicht mehr gewusst, ist es Trockeneis oder ist es tatsächlich Dessert. Das ist etwas, was euch nicht unbedingt behagt. Also es gibt für euch den schönen Spruch, es ist gekocht, ganz normal, nicht molekular. Es scheint schon auch eine gewisse traditionelle Verbindung zu geben in eurem Kochstil. Kommt die von denen? Kommt die von dem klassischen handwerklichen Kochen? Oder geht es vielleicht um etwas ganz anderes in eurer Kreation?
Ich glaube, es ist sicher ein wichtiger Teil gewesen, jetzt auch für die ganze Gastronomie, dass wir die Molekularepoche jetzt gehabt haben. Weil das hat extrem viel ausgelöst in diesen Gastronomen, in den Köpfen dieser Köche auch. Und in den Köpfen dieser Köche. Das klingt jetzt noch komisch, oder? Köpfe
der Köche. Das klingt wie ein Gedicht.
Ja. Und ich glaube, es hat eine extrem positive Energie gebracht. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt Fan bin von dem molekularen Trocheneis-Zeug. Sondern weil für mich war immer das Wichtige, es soll nach gekochter Küche schmecken. Und es ist gekocht wie daheim. Es ist wirklich.
Wie hat man den gekocht bei euch daheim?
Ja, Gabuns und Gabuns, Maluns, Bizockels, einfach die Bündner Küche und die Betty Buchse Küche vielleicht auch. Aber es ist wirklich gekocht worden, nicht gross. Ja, es ist nicht eine Technik dahinter.
Was hättet ihr am liebsten gegessen, als ihr als Kind seid? Die haben auch gesagt, ihr seid als Kind sehr stur gewesen.
Ich bin immer noch stur.
Ja, da hat man auch irgendwie ein Lieblingsessen und das muss so sein.
Ja, Äpfelküchli und Herdöpfelküchli und so Sachen mit Äpfelmus. So, habe ich schon gerne gehabt. Oder habe ich immer noch gerne. Jetzt ist es schon lange nicht mehr gehabt. Aber es ist wirklich es muss einfach nach dem schmecken, was es ist. Wenn es ein Kopfsalat ist, dann soll es einfach ein guter Kopfsalat sein mit einer einfachen, guten Vinaigrette. Und das muss nicht irgendwie in 100'000 Sachen dekliniert werden oder verfälscht werden. Also es ist wirklich, auch jetzt noch in meiner Küche, das Wichtigste ist wirklich ein Produkt, sehr nach dem Produkt zu bleiben. Und das zu inszenieren mit einer einfachen Art. Und inszenieren vielleicht auch mit tollem Geschirr und schöner Anrichtung. Und dann kann man das ja auch hervorheben, auch wenn es sehr einfach gekocht wird. Oder wenn es sehr einfach gekocht ist. Also, und das ist es ja bei mir auch.
Wie würde der jemandem, der Augen verbunden hat und verkältet ist, das beschreiben, was dir zubereiten?
Ja, es ist eine sehr verspielte, fantasievolle, aber nicht verschnörkelte Küche, wo wir wirklich probieren, spektakulär zu inszenieren. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich Hochgriff. Spektakulär. Es ist
macht sich manchmal Angst, wenn ihr so Sachen müsst formulieren. Seid ihr manchmal leicht irritiert ab euch selber?
Ja, ich bin nicht der das gross ausformulieren will oder kann. Oder ich lasse meine Gerichte eigentlich reden. Und wenn jemand halt verbundene Augen hat, dann wird es schwierig. Aber dann kann man es dann wirklich über den Geschmack wahrnehmen. Und das ist ja für mich, das sagen mir auch alle Gäste, dass wirklich der Geschmack, man spürt einfach immer der Ursprung vom Produkt, man erkennt das und es hat eine Intensität, wo man nicht alltag findet und das ist ja eigentlich der Lob, den ich auch wirklich schätze. Trotzdem trotz der Inszenierung auf dem Teller oder trotzdem, wie man sagt, ja, siehst auch gut aus und. Das hat ja eigentlich gar keinen Bezug. Das ist mir unwichtig. Wichtig ist wirklich, was sagt der Gast? Hat er es gut gefunden oder hat er es nicht gefunden? Oder finde ich es gut? Ich meine, schlussendlich muss ich es ja gerne haben. Wenn ich es nicht gerne habe, dann wollte ich es auch nicht servieren.
Das heisst, ihr habt nicht gerne Austern und darum gibt es bei euch nie Austern?
Ich bin nicht so der Austern-Fan. Also wenn ich so zu Gast bin und es gibt Austern, dann schlürfe ich auch mal eine. Aber es ist nicht das, was ich unbedingt suche. Und ich koche eigentlich auch nur die Sachen, die ich wirklich dahinter stehen kann, die ich selber auch gerne habe.
Wir spielen eine nächste Musik, die ihr euch gewünscht habt. Das ist Archive Empty Bottle. Das ist im Gegensatz zum vorderen Musikwunsch eher ein bisschen abgedämpft. Was ist das?
Also der Titel hat eigentlich überhaupt keine Bedeutung. Den habe ich einfach ausgesucht. Ich habe gewusst, okay, Archive höre ich einfach gerne und habe einfach einen Titel gewählt. Let the sea roll over me.
Archive mit Empty Bottle gewünscht vom heutigen Fokusgast Andreas Caminada, einer der 50 besten Köche der Welt. Wir sitzen bei ihm in der Remise neben seinem Schloss Schauenstein in Fürstenau im Bündnerland an einem langen Holztisch, wo man hört, wenn man drauf klopft. Klopfen auf Holz, das ist ja, gibt es eigentlich unter Köchen auch so wie bei Seemännern irgendwelche Sprichwörter oder sind Köche abergläubisch oder so? Gibt es irgendwelche, bevor der Grossservice kommt, irgendwelche Rituale?
Ja, irgendwie noch das Küppli trinken. Nein, haben wir jetzt eigentlich nicht mehr, kein Ritual. Man weiss, okay, man muss auch um 6 Uhr muss alles stehen, bevor wirklich dann der Service losgeht. Und das ist eigentlich wie ein Ritual. Man weiss wirklich, man stellt alles nochmal her, man kocht Putzi, man tut die Küche nochmal richtig durchfegen und schaut, dass alles am richtigen Ort steht. Und dann ist das so ein bisschen das Abwarten, dann noch, bis die Gäste kommen.
Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die ich euch würde, bitten darum, sich zu entscheiden, entweder oder. Paul Bocuse oder der Smörenbrötkoch aus der Mappertschau?
Paul Bocuse.
Tiefkühl oder Dose?
Tiefkühl.
Servola oder Cipollata?
Servola.
Fifi oder Weckli?
Beides. Nein, jetzt Weckli.
Ofen oder Röschel?
Ofen.
Flambiert oder geschäumt?
Geschäumt.
Fasan oder Poulet?
Fasan.
Tischset oder Menage?
Tischset.
Löffel oder Gabel?
Löffel.
Wasser oder Brot?
Wasser.
Das war die schwierigste von allen, oder? Warum?
Ja, jetzt habe ich einfach müssen schauen, was ich sonst noch gesagt habe, weil mit dem Mögen mal durstig wäre. Ja, ist noch schwierig. Es kommt immer darauf an, was für ein Kontext das steht. Aber es ist auch Brot. Ich meine, Brot ist immer wieder mal, auch in der Küche, oft komme ich gar nicht zum Essen. Oder was ich dann esse, ist ein Stück Brot. Ein Stück Brot und ein bisschen Käse, das ist immer noch eine super gute Mahlzeit.
Kann man denn eigentlich so intensiv dranbleiben und viel arbeiten, wenn man nicht isst? Also das ist ja noch streng.
Ja, das sind ja dann schon Ausnahmetage. Ja, wenn man wirklich von einem Ort zum anderen hetzt und man wird an allen Ecken wird man gebraucht und man will etwas von mir und dann manchmal vergisst man dann einfach wirklich oder hat auch gar die Zeit nicht, um einfach herzuhocken und zu sagen, so, jetzt esse ich noch. Aber die Tage sind eigentlich selten geworden. Also ich bin auch dort ein bisschen konsequenter geworden, um wirklich zu sagen, ich muss meine Mahlzeiten haben und das wollte ich auch in Ruhe können, zu mir nehmen und das ist auch für meine ganze Crew sehr wichtig. Aber es gibt wirklich mal Tage, wie jetzt da die letzten paar Tage, da sind wir einfach dran, von morgen bis Abend. Und die Zeiten gehen vorbei.
Das ist ja, wenn man bei euch isst, kommt man ganz viele verschiedene Gerichte. Ich habe irgendwie mal aufgehört zu zählen. Und da muss man sich ja vorstellen, dass man einen Teller bekommt, wo im Teller innen verschiedene Gerichte sind, wenn man so will. Also man kommt dann, nehmen wir zum Beispiel Enten, kommt man sie ein, ist pochiert oder beziehungsweise konfiert und dann gesotten und dann so und dann so und dann so. Also es ist sehr arbeitintensiv, sehr zeitintensiv, was dir da zubereitet. Also, das erklärt sich eigentlich auch, warum es dir Tag und Nacht am Arbeiten seid. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, was steht eigentlich am Anfang von so einer Kreation? Sagt da der Andreas Caminada, Enten gut? Oder wie läuft das?
Ja, es läuft schon ein bisschen so. Man weiss ja, wir haben unsere 4 Saisonen, die wir haben in der Schweiz. Und dann weiss man, okay, wann ist was erhältlich? Und dann mache ich mir Gedanken, was ist denn wirklich jetzt? Ist Dezemberzeit, was können wir machen? Was haben wir letztes Jahr gemacht? Kann man wieder etwas Neues machen?
Wie gross ist die Gefahr für Wiederholung? Das ist ja noch, oder? Wenn die Leute eine Vorstellung sagen, der Caminada ist der mit den ganz kleinen Häppchen und dem Deklinieren, wie man so schön sagt, von diesen Dingen. Aber jetzt ist Dezember okay, Lebkuchen, Gewürz.
Ich glaube, Produkte sind immer wieder mal die gleichen auf dem Teller. Aber man kann sie auch anders inszenieren. Jetzt haben wir zum Beispiel eine ganze Ente, die wir nehmen. Und wir probieren dann wirklich auch die Ente von Kopf bis Fuß zu brauchen. Nicht Fuß jetzt nicht gerade. Aber dass man wirklich die Ente dann auch wirklich verkocht. Und das heisst, wir nehmen die Schenkel, wir tun die Schmoren, wir machen aus dem ein Gericht, wir nehmen die Brust, wir tun sie im Stück braten. Und das ist ja dann auch die Herausforderung, dass man wirklich das Produkt auch von A bis Z aufbraucht. Und deswegen haben wir auch immer wieder Variationen im Teller, also mit einem Produkt. Und das ist ja auch das Spannende. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was meine Küche ausmacht. Wirklich sich auf 2, 3 Produkte reduzieren, aber die dann wirklich in verschiedenen Arten auch zu präsentieren und auch wirklich das Maximale rauszuholen, auf verschiedene Arten.
Also es ist ja dann eigentlich immer, als würde man Schattierungen von, also wenn man jetzt sagt, die Farbe ist rot, dann kommt man irgendetwas, was so ein bisschen pinkig ist und etwas, was ein bisschen lila ist und etwas, was ein bisschen orange ist und so ein bisschen so, oder? Oder nicht? Das ist
nein,
ja dann der Kopf.
Nein, es geht wirklich um, was haben wir für Produkte vorhanden.
Ja, aber ich meine, im Geschmackserlebnis als Gast isst man dann eben die Ente mal so, mal so, mal so und mal so. Man merkt, es ist immer eine Ente, aber sie schmeckt eigentlich immer anders aufgrund von dem, dass sie anders zubereitet ist.
Ja, das sicherlich auch. So. Oder auch das harmonisch dann zusammen. Mhm. Was möglich, Ente kühlen muss man fast schmoren, man könnte sie vielleicht auch noch konfieren. Aber anders kann man sie gar nicht servieren. Aber wir probieren dann wirklich auch in eine Form zu bringen, dass es passt für uns, dass es auch Sinn macht als Bild, als gesamthaftiges Bild. Und wenn ich am Kreation oder wenn ich am Menü schreiben will, dann
also ich habe gelesen, ihr habt im Kopf eine Datenbank, wo Geschmack gespeichert ist, wie ein Parfümer, der weiss, das ist Fichte, geht mit Teer, geht mit Leder, geht mit Zitronen und dann wird das zusammengesetzt. Stimmt das oder ist es einfach
ja, das stimmt schon, aber das hat glaube ich jeder Koch oder jeder, der sich mit etwas auseinandersetzt, weiss ja ungefähr, was es schmeckt oder was ich aus dem mache oder so ein Produkt. Und dann entsteht schon im Kopf mal so ein Gericht und ob es dann wirklich auch funktioniert auf dem Teller, das ist dann auch, da muss man dann wirklich auch in die Küche gehen und das wirklich auch mal umsetzen, weil oft hat man gewisse Vorstellungen, die dann vielleicht noch nicht reif ist und vielleicht dann erst ein paar Monate später kommt mit einem gewissen Zusatz noch und dann passt. Also es ist auch eine Entwicklung dort dahinter. Und
was habt ihr denn mal gemacht, wo auf Deutsch gesagt richtig abverreckt ist?
Abverreckt, ja. Ich meine, wir sind jetzt mittlerweile 7 Köche in der Küche und uns verreckt immer wieder mal etwas ab. Und dann wird es einfach neu gemacht. Aber es gibt dann schon mal Gerichte, wo man dann vielleicht sagt, ah, komm, das müssen wir jetzt nicht mehr machen. Ich habe auch mal, ich habe immer wieder Stammgäste, die kommen und dann machen wir immer wieder neue Menüs. Und ab und zu hat man vielleicht auch mal ein Gericht drin, wo man sagt, okay, jetzt probieren wir es mal aus. Jetzt schauen wir mal, was das Feedback ist vom Gast und auch, was wir dann wirklich denken. Und also es gibt zum Beispiel ein Gericht, wo wir jetzt aktuell auch haben. Und schon als Zeit, weil ich es einfach extrem gerne habe. Und das ist so die Kruschentier mit dem Limonengeschmack. So ein bisschen die verschiedene Zitrusfrüchte.
Jetzt das sieht man, leider, weil das Radio ist, nicht wie am Andreas Caminada, seine Augen anfangen zu funkeln. Aber wenn er die Zitrusfrüchte mit den Meeresfrüchten hat kombiniert. Nur schnell. Und dann?
Und das wollte ich schon mal machen. Und damals hat es noch nicht gepasst. Ich glaube, das war eineinhalb Jahre mal. Und jetzt im Frühling hat es einfach, ja, passt es einfach. Dann, ja, ist wirklich dann die, ist hergereift in den Gedanken. Und wirklich, ja, und jetzt bin ich, das ist eigentlich einer meiner Lieblingsgerichte zurzeit. Also und man kann es auch wieder kombinieren. Es ist, bei mir ist nie ein Gericht ein fertiges Gericht. Das ist eine Entwicklung dort dahinter. Und ich kombiniere das manchmal auch. Manchmal habe ich es in der Vorspeise, aber ich könnte es gerade so gut auch als Dessert einsetzen. Also das ist so wie eine Bausteinküche. Man hat einen gewissen Grundgeschmäcker auch und die kann man dann wirklich kombinieren und auch Ente, da passt ja auch sehr gut mal etwas Zitroniges dazu und das ist wirklich, es muss dann einfach zusammengefügt werden, dass es harmonisch ist vom ersten Gang bis zum Dessert und das ist manchmal auch noch so ein bisschen die Herausforderung.
Also der ganze Spannungsbogen von einem mehrgängigen Menü sozusagen.
Ja, ja, es ist ja nicht nur eins, was super sein muss, es muss wirklich die ganze Inszenierung von A bis Z stimmen. Mhm.
Um das Gesamterlebnis bieten, das ihr am Anfang von unserem Gespräch auch schon gesagt habt. Also, ihr wollt ja eure Gäste zu Fans machen. Und ich habe mir überlegt, es gibt ja einfach Essen als Notwendigkeit, dann ist es Nahrung. Essen als sinnliches Erlebnis, könnte man sagen, es ist Verführung. Seht ihr euch als Verführer?
Ja, sicher. Ja. Es ist sicher notwendig. Und auf dem Niveau, wie wir es betreiben, ist es ja nicht alltäglich. Also das wäre auch nicht spannend, wenn man das alltäglich so erleben würde.
Also mir kommt den Leuten ja auch sehr nahe, wenn man ihnen Essen macht. Also das ist ja sehr intim. Man geht in die Leute rein mit dem, ja. was man macht.
Und das ist ja genau das, was ich da auch daran schätze, in dieser Größe, weil ich werde ja ich viel Anfragen haben, zum Expandieren oder andere Restaurants noch zu machen. Aber das, was mir wirklich Freude macht, ist wirklich, die Leute zu kennen im Restaurant, zu wissen, okay, an Tisch 3 ist die und die Person. Und das ist ein ganz anderes Umsetzen von der Gericht. Da steckt viel mehr Energie drin, als wenn man einfach für eine gewisse Masse kocht. Und das ist, glaube ich, schon, dass die Liebe, die dahinter steckt, nicht nur von mir, ich gebe das auch weiter meinen Mitarbeitern, wirklich die Detailorientiertheit, dass das dann auch wirklich übrig kommt, dass man spürt, hey, da ist einfach eine gute Atmosphäre und eine gute guten Geist drin, auch in diesen Gerichten.
Jetzt ist ja Kochen eine sehr aufgeladene Angelegenheit. Also Kochbücher, Markt, ich war in einer Buchhandlung, es gibt mittlerweile zwei Wände von Kochsendungen, Hobbyköchen. Gibt es auch Momente, wo ihr denkt, die Gäste kommen zwar überhaupt nicht raus, aber ich muss jetzt halt für sie kochen, weil sie sind daher gekommen, zahlen gutes Geld. Sie sind daher gekommen, um das Erlebnis zu haben, bei mir zu essen. Und müssen sich auch dementsprechend verhalten. Gibt es Momente, wo ihr denkt, eigentlich nerven die mich jetzt?
Nein, also man darf ja gestern nicht unterschätzen. Ich glaube, alle die hierher kommen, die haben Erwartung, die befassen sich auch mit Essen. Heutzutage ist das ja, wir haben, ich glaube, es ist sehr wichtig im ganzen Lebens, ja, es ist eine Lifestyle-Sache und man wird wahrgenommen und es wird auch geschätzt. Und das hat es vielleicht vor 30, 40 Jahren noch nicht so okay, sondern es war damals noch elitärer gewesen.
Und wir haben wirklich dann viel mehr auch nur vom Essen geredet und ja. Ihr habt natürlich den ganz, den ganzheitlichen Ansatz gewählt, um das Erlebnis zu bieten, das weitergeht.
Ja, und auch die Wahrnehmung von der Küche mit diesen ganzen Sendungen und mit diesen vielen Büchern und so, das ist ja wichtig für die ganze Gastronomie und das ist auch eine Wertschätzung da jetzt und es können auch viel mehr Leute jetzt mitreden und wissen genau, um was es geht. Also
aber nervt einem das manchmal nicht, wenn man ein Profi ist, wer da sich alles anmasst, zu beurteilen, was man wie sollte machen oder können. Jetzt ganz ehrlich.
Nein, eigentlich nicht, weil ich bin wissenshungrig und ich bin auch froh, wenn ich gute Feedbacks kriege. Ich meine, Hobbyköche, es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Hobbyköche, die haben alle Gerätschaften daheim, die haben auch ihre Erfahrungen und auch dort kann ich etwas lernen und es ist eher, ich lasse gerne zu.
Dranbleiben, sich weiterentwickeln, lernen, das sind jetzt so Stichwörter gewesen, die mir entgegen sich kamen. Sie sind jetzt 34, die haben gesagt, bis 45 mache ich das noch.
Haben das gesagt?
Ja, okay. Mit mehreren Interviews. Also viel, okay. Das ist ja noch verrückt, ihr seid an einem Punkt in eurer Kochkarriere, wo ganz, ganz wenige Leute überhaupt herkommen, aber seit erst 34. Da stellt sich natürlich automatisch die Frage, was gibt es denn da überhaupt noch für Pläne, mal abgesehen davon, dass ihr sagt, ich will mich einfach stetig verbessern.
Ja, viele. Und auch viele Träume noch. Ich lebe zwar meinen Traum, das ist wirklich meine Passion und ich kann da mich in sehr vielen Bereichen entfalten. Ich meine, das hat ja nicht nur mit Kochen zu tun, sondern auch mit Inneneinrichtungen. Das hat so ein grosses Spektrum und ich glaube, das ist auch der Motor für die Zukunft. Und ich eben auch das Städtli Fürstenau, für mich hat das noch sehr viel Potenzial. Und auch jetzt mit der Remis, das ist jetzt ein Schritt.
Ich meine, also nach 8 Jahren werdet ihr quasi Gemeindepräsident.
Nein, das ist nicht mein Ziel. Nein, ich wollte es kulinarisch. Mir gefällt das, mir gefällt Gastgeber zu sein, mir gefällt das mit Essen. Ja, das ist einfach ein tolles Business. Also. Und ich habe schon noch eine Aufgabe. Ich meine, ich bin 34, ich habe jetzt vieles gemacht, 8 Jahre Schauerstein und jetzt spüre ich auch, hey, ich habe auch wieder Energie für neue Projekte, wie jetzt der Remise. Und ich glaube, es hat noch viel Potenzial, auch da, gerade um mich herum, wo man kann vielleicht erneuern kann oder wo man vielleicht auch kann einen Einfluss reinbringen, der vielleicht auch nachhaltig ist, wo die Leute auch schätzen. Es geht immer weiter. Ich meine, ich hätte vor 8 Jahren nicht gedacht, dass ich überhaupt so weit komme. Jetzt bin ich da, jetzt muss ich wieder neu von träumen und die Träume sind da. Expandieren. Ich meine, wir expandieren im kleinen Rahmen und ich wollte es einfach aus eigener Kraft auch schaffen und wirklich, ich muss auch können steuern und das, jetzt vom Schauerstein aus kann ich die Remise sehr gut steuern und vielleicht kommt einmal noch etwas Neues dazu. Vielleicht gibt es einmal ein Kochbuch oder ein Buchprojekt. Vielleicht ist es nicht das Kochbuch, vielleicht ist es das Magazin. Ich bin da, ja, wir haben sehr viele Ideen, aber jetzt konkret.
Aber ungelegte Eier kann man nicht
reden. Genau, nein.
Letzte Frage, Weihnachten steht vor der Tür. Natürlich die obligate Frage, was esset ihr an Weihnachten?
Also, wir haben das erste Mal an Weihnachten zu. Seit 8 Jahren. Und ich, am 24. werde ich mit meiner Freundin zusammen wahrscheinlich Fondue Chinoise essen. Auch mit hausgemachten Sößchen, mit selber gemachten Sößchen natürlich. Und am 25. kommt dann die ganze Familie. Und dann koche ich dann wahrscheinlich so für, ich weiß noch nicht genau, wie viele sind, aber 16, 17 werden schon sein. Dann koche ich daheim und werde sicher ein kleines Menü machen.
Ah, es gibt nicht einfach ein Gericht und dann ist...
Ja, das wird nicht genügend. Das sind alles sehr verfressen und erwarten natürlich auch etwas daheim.
Das ist noch gemein. Muss man dann eigentlich immer kochen für die ganze Sippe und für seine Freunde, wenn man mal frei hat?
Normalerweise nicht. Ich kann das sehr gut. Ich bin da sehr hart in dem. Also ich trenne das extrem. Und diesmal habe ich wirklich, weil ich habe eine super schöne Küche daheim und habe gesagt, jetzt habe ich Freude daran und ich freue mich extrem darauf, mal wirklich daheim eine grosse Runde zu bekochen. Und das auch für die Familie, weil das ist etwas anderes. Im Restaurant, sie kommen alle auch mehrmals im Jahr essen ins Restaurant, aber es ist trotzdem etwas anderes. Das soll mir dann auch ein bisschen helfen und das ist wirklich ein Familienanlass. Und das.
Dann wünsche ich euch eine gute Weihnacht und bedanke mich für das Gespräch. Merci vielmals und weiterhin alles Gute.
Merci.
Das war der Fokus mit dem Andreas Caminada. Mein Name ist Hannes Hugen. Ich wünsche euch eine gute Woche und einen schönen Abend.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.